Wir wollen auch durchaus nicht laut im Vorhinein sagen und behaupten, so und so wird es gehen. Denn soll das große Werk gelingen, so darf selbst ich nicht einen scharfen Blick in die weite Zukunft tun, auf das zwischen mich und die von mir geschaffenen Menschen ja nicht das Geringste trete, dass da irgendeinen Einfluss auf der Menschen freiesten Willen zu nehmen imstande wäre. Wir haben darum unsererseits nichts zu tun, als bloß nur zu lehren, den Menschen die volle Ankunft des Reiches Gottes, der reinen Liebe und Wahrheit, im nötigen Falle mit einer kleinen Zutat irgendeines Wunders, das sich aber stets nur als eine Wohltat und nie als irgendeine Strafe oder gar zornsprühende Rache zu erweisen hat. Und das sogar dann nicht, so wir von den blinden und somit auch sicher sehr undankbaren Menschen das größte Ungemach zu erdulden bekämen. Wer von euch das täte, der würde statt des Guten nur Böses erzeugen. Und ich wäre genötigt, ihm alle meine Gnade zu entziehen und ihn am Ende mit zornigen Augen anzusehen. Diese meine Lehre ist sonach ganz ohne allen äußeren und noch weniger durch einen inneren Zwang den Menschen und Völkern in der ganzen Welt zu geben. Und die Wunder sind nur dort zu wirken, wo die Menschen fürs Erste einen lebendigen, das ganze Herz überzeugend festen und durch gar keine äußeren Zweifel mehr unterspickten Glauben haben und sonst viele Erfahrung und viele Kenntnisse in den verschiedenen Dingen besitzen. Vor sehr leicht und abergläubischen Menschen haben keine Wunder zu geschehen, weil ihnen diese sogleich jeden Funken ihres ohnehin schwachen freien Willens raubeten. Und da wäre für sie dann diese meine neue Lehre aus den Himmeln um gar nichts dienlicher als ihr alter Aberglaube. Denn sie fingen alsbald an, den Worten aus den Himmeln eine besondere göttlich-magische Wirkung unterzuschieben, sie auf sich einwirken zu lassen und sich ganz passiv in allen Dingen und Stellungen zu verhalten und alle Handlung nach der Lehre einen ganz frommen und guten Mann sein zu lassen. Ja, am Ende würden sie gerade allso träge werden, wie es da heutzutage gar viele der wohlhabenden Juden gibt, die sogar zu träge sind, selbst zu Gott zu beten. Sondern sie zahlen die Pharisäer und auch andere Leute, dass diese für sie beten, da sie selbst viel zu wenig Zeit dazu hätten. Und es auch viel zu unbequem für sie wäre, die vielen, viele Ellen langen Gebete selbst herunterzumurmeln. Wenn es aber einmal mit dieser meiner Lehre so elend weit gekommen sein sollte, dann freilich kann ein alles auf den alten Wahrheitszustand zurückführendes allgemeines Gericht, wie zu den Zeiten Noahs, nicht mehr ferne sein. Darum lehret alle Menschen die reinste Wahrheit und lasset alles Mystische und Wundermagische himmelweit beiseite. ansonst da alles weit gefehlt wäre. Denn so ein Mensch aus der Tätigkeit seines freien Willens kommt und in eine Art frommer Trägheit übergeht, so hört er ja auf, ein Mensch zu sein, sondern steht unter der Würde eines Tieres und gleicht einem tauben und wilden Gesträuche, das da unter der äußeren Einwirkung des Lichtes der Sonne und ihrer Wärme bloß nur als ein Wildling fruchtlos vegetiert und nahezu gar keiner erforderlichsten Selbsttätigkeit mehr fähig ist. Bei solchen Menschen erkaltet dann auch die Liebe. Und der arme Nächste ist ihnen am Ende eine lästige Fliege geworden, die sie in ihrem weltlichen Behaglichkeitsschlummer stört. Und was aber die Liebe zu Gott betrifft, so zahlen sie dafür dann allerlei Opfer und Gebete. O sage, wie sieht's dann bei solchen Menschen mit dem Reiche Gottes in ihrem Herzen aus? Ich sage nicht, dass dieser Zustand gerade notwendig bei späterhin Beteiligten dieser meiner Lehre, also wie nun bei den Pharisäern und Juden, eintreten werde. Aber er kann eintreten, und das nicht in von jetzt zu ferner Zukunft, so ihr als die Austräger dieser Lehre nicht völlig klug zur Genüge zu Werke geht. Denn ich mache euch ja auch zu keinen Gebundenen, sondern zu ganz freien Boten zur Verkündigung des Reiches Gottes auf Erden. Wohl solltet ihr von mir allezeit die Weisung, was da oder dort zu tun und zu reden sein soll, überkommen, aber niemals eine Willensnötigung dazu. Da ja ihr vor allem auch meine lieben und nun völlig ganz ersten Kindlein seid. Ich werde weder euch noch jemand anderem je meinen Willen nach meiner Weisheit aufdrängen, sondern ihn nur bekannt geben, durch Worte und durch Rat. Da müsstet ihr ihn erst selbst durch euren Willen und durch die Tat zu dem eurigen machen. Und zwar durch allerlei Selbstverleugnung in den verschiedenen Dingen dieser Welt. Denn ihr wisset es nun ja doch, dass alle Welt und ihre mannigfache Materie des Geistes und der Geist ewig nicht der Materie wegen da ist. Und so wäre es denn auch mehr als höchst dumm von euch, so ihr euch als schon mehr denn zur Hälfte eures Seins in den Geist übergegangene Menschen für die Materie entscheiden möchtet. Aber irgend von mir genötigt werdet ihr zu einer völligen Entscheidung für den Geist durchaus nicht. Denn jede Nötigung ist und bleibt eines jeden Menschen höchst eigene Sache, weil eben davon sein ewiges Leben abhängt. Das Wissen und das noch so ungezweifelte Glauben allein hilft niemandem etwas, sondern nur das Handeln danach. Darum solltet ihr auch die Menschen, die in der Folge von euch die Wahrheit aus mir werden kennenlernen, vor allem zur Tätigkeit danach ermahnen. Denn ohne solche könnten die in der Lehre enthaltenen Verheißungen ebenso wenig je erfüllt werden, als ein Mensch sicher niemals nach Damaskus kommen wird, wenn ihm der Weg dahin auch noch so bekannt ist und er auch den allerfestesten und überzeugendsten Glauben hat, dass der ihm wohlbekannte Weg nahe ganz geradlinig nach Damaskus führt, so er nie einen Schritt auf demselben machen will. Oder wenn er sich auch öfter vornimmt, die Reise werktätig in der Wahrheit zu unternehmen, aber im Grunde durch allerlei kleine Geschäfte verhindert, dennoch nie zum Betreten des Weges nach Damaskus kommt.